Ja, einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Ich soll euch allen ganz, ganz herzliche Grüße ausrichten von Matthias Murhofer. Er hat es gestern ausdrücklich noch gesagt, nimm liebe Grüße mit auf Bülach. Also der eine oder andere kennt ihn sicher auch. Und ich richte das sehr gerne aus. Freue mich sehr, darf ich wieder heute hier bei euch sein. Einmal bin ich schon mal hier gewesen. Kenne auch der eine oder andere noch. Und Max, vielen, vielen Dank für deine Einleitung. Du hast mich extra gebeten, auf Hochdeutsch zu predigen. Das mache ich sehr, sehr gern, weil ursprünglich bin ich aus Deutschland. Von dem her, das ist die Bitte, die ich jeden Morgen so gerne höre, wenn ich Predigtdienst haben darf. Mache ich sehr, sehr gerne. Ich kann es gar nicht anders, von dem her. Ja, Max hatte schon vorhin eingeleitet. Wir wollen uns heute Morgen einmal mit dem Anfang des eigentlich längsten Berichtes in der Bibel befassen, über eine Einzelperson, den es gibt. Und zwar, also abgesehen von den Evangelien. Und zwar befinden wir uns heute Morgen mitten in der Zeit der großen Patriarchen, genauer gesagt bei Jakob. Er hatte ja bekanntlich seine 12 Söhne. Aus denen wurden später die Stammväter des Volkes Israels. Und einer davon heißt Josef, es ist eine der bekanntesten Personen vermutlich aus der Bibel. Und wir wollen uns heute mal den Anfang dieses Berichtes genauer anschauen. Ich möchte euch, auch euch von zu Hause gern dazu einladen, mit mir mal die Bibel aufzuschlagen aus dem Buch Genesis. 1. Mose, wir wollen uns dort mal die ersten Verse genauer anschauen, wie es überhaupt zu diesem ganzen Drama kam, um Josefs Wegführung nach Ägypten. Weil Josef erlebte ja in seinem Leben unglaublich viele Höhen und unglaublich viele Tiefen. Und an diesem Bericht, finde ich, wird einiges deutlich darüber, wie Gott in der Geschichte von Menschen wirkt. Und das finde ich so gewaltig, darin zu sehen. Manchmal benutzt Gott sogar Dinge im Leben von uns, bei denen wir vielleicht niemals darauf kommen würden, dass Gott das überhaupt benutzen will oder benutzen kann. Und ich möchte euch einladen aus dem Buch 1. Mose, Kapitel 37. Dort die Anfangsverse, die Verse 1 bis 11. Also Genesis 37, die Verse 1 bis 11, mal mit mir zu verfolgen und einfach mal zu hören, was es hier heißt in Gottes Wort. Und ich lese ab Vers 1. Jakob aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Und dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete. Und er war als Knabe bei den Söhnen Billas und bei den Söhnen Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und sie wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen, hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Gaben auf dem Feld und siehe, da richtete sich meine Gabe auf und sie blieb stehen und siehe, eure Gaben, die stellten sich ringsumher und sie warfen sich vor meiner Gabe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Und darum hassten sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen anderen Traum, auch den erzählte er seinen Brüdern und er sprach, seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und die 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, da tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du da geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte das Wort im Gedächtnis. Wir kennen das, wir kennen diese Einleitung in diesem Bericht aus der Bibel. Hier beginnt die Lebensgeschichte der Stammväter Israels. Man könnte sagen, es ist so ein kleiner Blick in die Kindheit der 12 Stammväter Israels. Die 12 Brüder werden hier beschrieben. Der ganze Abschnitt beginnt mit Josef in seinen Teenagerjahren und es wird uns berichtet, wie er von seinem Vater und seinen Brüdern zum Hirtendienst eingesetzt worden war. Und wenn wir das jetzt nun mal schon so hören, fällt ja direkt auf, eine Familie, in der alles glatt läuft, sieht definitiv anders aus. Wir erfahren hier direkt in der Einleitung, dass Josef das Lieblingskind von Jakob war. Also er war ja der Erstgeborene seiner Lieblingsfrau Rahel und der Vater bevorzugte den praktisch in allem. Josef durfte alles, Josef bekam alles und natürlich waren seine Brüder, es wird uns hier beschrieben, sie waren eifersüchtig auf ihn. Da war so ein richtiger Konkurrenzkampf in dieser Familie. Und wenn man das jetzt so mal oberflächlich liest, kommt man ja relativ schnell so zu dem Punkt, dass man sagt, ja, die Moral der Geschichte lautet eben, ein guter Vater macht keinen Unterschied bei seinen Kindern. Ein guter Vater bevorzugt keines seiner Kinder und so weiter. Gute Eltern geben alles, damit ihre Kinder auch im Glauben unterwiesen werden und so weiter. Andere könnten vielleicht hier an dieser Stelle über das Thema Eifersucht reden. Eifersucht ist auch etwas ganz, ganz Schreckliches. Sie macht so alles kaputt, sie ist so selbstzerstörerisch. Und wir könnten jetzt die Predigt heute Morgen mit diesen beiden Themen füllen. Und das ist wirklich schlimm. Aber wisst ihr, es ist logisch, kein Elternteil sollte einzelne Kinder bevorzugen. Kein Vater sollte Unterschiede machen. Wir sollten uns vor Streit hüten. Aber wenn man das jetzt alles nur so oberflächlich mal liest, muss man sich eigentlich mal fragen, was möchte uns die Bibel hier wirklich sagen? Gibt es vielleicht doch einen Punkt dahinter, um den es hier viel mehr geht? Und ich bin überzeugt davon, dass es im Bericht von Josef um etwas anderes in erster Linie geht. Ich glaube auch nicht, dass Josef die Hauptperson in diesem Bericht ist, denn eigentlich ist schon die ganze Familiengeschichte, nicht nur erst hier mit Josef, sondern schon davor ein ganzes Drama. Also überall zeigt sich in der Familiengeschichte Neid, Lieblosigkeit, Streit, Uneinigkeit, Trauer, Verlust. Und am allermeisten sticht übrigens tatsächlich Bevorzugung heraus. Das war, man könnte sagen, in der Familie fast schon Tradition hier. Wenn wir nur mal zurückgehen, Isaak beispielsweise, er bevorzugte ja seinen Sohn Jakob. Und Rebekka wiederum bevorzugte bevorzugte Jakob, Isaak bevorzugte Esau, so rum. Jakob wiederum liebte Rahel mehr als Lea und genauso hatte er ihre Kinder lieber. Und man könnte jetzt noch zurückgehen bis Abraham. Und hier ist es so, dass Israel Josef lieber hat als alle seine Söhne. Also irgendwie ist das Standard bei denen in der Familiengeschichte. Wir könnten das nochmal genauer aufarbeiten. Und rein oberflächlich könnte man sagen, in dieser Familie müsste doch längst mal irgendwie Hilfe kommen. Irgendwie so ein Sozialarbeiter, der da von außen in die Familie reinschaut und mal da richtig eingreift. Ich glaube, ihr Schweizer kennt auch diese ganzen Reality-TV-Sendungen aus Deutschland teilweise, leider. Familien im Brennpunkt, mitten im Leben, vielleicht ist dem einen oder anderen das ein Begriff. Die Supernanny. Das sind so, wenn ihr es nicht kennt, habt ihr nichts verpasst. Jedenfalls könnte man jetzt sagen, so rein äußerlich betrachtet, die bräuchten Hilfe von so einem Therapeuten. Von irgendjemandem, der da mal kommt, irgendwie jemand, der von außen die ganze Situation anschaut, vielleicht mal Tipps gibt, da müsste auf jeden Fall mal was passieren. Aber wisst ihr, das alles ist nur so, wenn wir das jetzt mal so rein oberflächlich betrachten. Weil ich bin tief davon überzeugt, dass uns das Leben von Josef etwas so viel Größeres zeigen will. Und das ist nämlich Gottes Plan, die Lebensumstände und das Handeln der Menschen hängen ganz, ganz eng miteinander zusammen. Manchmal so, dass wir es gar nicht richtig ahnen oder sehen können. Also schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Zuerst mal Josef, der hier beschrieben wird, er ist tatsächlich eine der ganz, ganz wenigen Personen in der Bibel, der explizit nicht in Sünde fällt. Also es gibt neben ihm nur noch Daniel und natürlich unser Herr Jesus Christus. Aber natürlich waren Daniel und Josef deshalb nicht sündlos. Das war nur unser Herr Jesus Christus. Und ja, Josef war ein wirklich guter Sohn. Man könnte sagen, vorbildlicher, ein gehorsamer Sohn. Es wird uns in den Versen später hier beschrieben, wie er einfach seinem Vater gegenüber treu war. Seine Brüder, die werden da losgeschickt in eine bestimmte Region, um das Vieh zu hüten. Aber dann gehen sie einfach woanders hin. Josef dagegen ist der, wenn der Vater ihn ruft, dann stellt er sich hin: Ja, Vater, hier bin ich. Sag mir, was ich zu tun habe. Er schickt den Sohn nachher los, um zu gucken, was da los ist. Also der macht das, was der Vater ihm sagt. Und trotzdem brauchte Josef genauso auch einen Retter. Also der war auf keinen Fall perfekt, der war kein Unschuldslamm, wie das vielleicht manchmal so ein bisschen herüberkommt. Und er war auch nicht der Held in der Familie. Also wir erfahren zum Beispiel in Vers 2, da ist ja die Rede davon, dass Josef dem Vater immer erzählte, was man so Schlimmes über seine Brüder sagte. Und das Wort, was hier verwendet wird, das zeigt uns, dass diese schlimmen Geschichten vielleicht gar nicht so schlimm waren, wie er sie dargestellt hat. Also mit anderen Worten, wahrscheinlich hat er die Geschichten noch so ein bisschen ausgeschmückt, um sich vor seinem Vater noch besser zu profilieren. Er hat irgendwie ja seine Brüder vor seinem Vater extra noch mal ein bisschen schlecht gemacht, um ihr noch mal so eins reinzudrücken. Er hat einfach diese Gerüchte über sie erzählt, Dinge ins Negative oder ins Lächerliche gezogen. Also Josef war so eine richtige Tratschtante, so eine richtige Petze, aber auf keinen Fall ein Unschuldslamm. Und wisst ihr, wir können das, glaube ich, auch ein bisschen besser dann nachvollziehen. In den Augen der Brüder war das natürlich eine Provokation. Das war für die schlimm. Irgendwann war das mit jeder Geschichte, die Josef erzählte, mit jeder weiteren Geschichte, wie so ein Schlag ins Gesicht. Und dass Josef ausgerechnet noch der Lieblingssohn ist von seinem Vater, dass der Jakob ihm dann auch noch also irgendwie diesen bunten Leibrock gibt. Das war der Gipfel von allem. Also alle anderen gehen ja dann leer aus. Das war eine übelste Frechheit für sie. Jakob hatte Josef in seinem hohen Alter nach viel Gebet, nach langem Warten bekommen. Der war der Sohn seiner ersten Liebe, ja. Aber irgendwie, es scheint so ein bisschen von außen so auszusehen, als konnte Jakob diese ganze Bevorzugung gar nicht so richtig abstellen. Ich weiß nicht, ich möchte ihm kein Unrecht tun, aber es scheint fast so, als ob der gar nicht merkt, was er seiner Familie da eigentlich antat. Der ist wie verblendet in dem Ganzen. Aber dieser Leibrock, das war ja das Zeichen dafür, dass Josef praktisch zum Erbe werden würde. Normalerweise bekam das der Erstgeborene. Ja, wir wissen, Ruben hat sein Erstgeburtsrecht verwirkt. Und trotzdem, rein von außen betrachtet, völlig verständlich, dass Josef bei den Brüdern so unten durch war. Die waren so verbittert, dass die nicht einmal mehr mit ihm reden konnten. Es ging für sie nicht. Ihre Wut, die war so groß wegen der ganzen Ungerechtigkeit. Die konnten Josefs Anwesenheit nicht mehr ertragen. Ja, die Wut war so groß. Es heißt hier im Vers 4, sie waren nicht einmal mehr in der Lage, mit ihm im Shalom, im Frieden zu begegnen, mit ihm im Frieden zu reden. Also eigentlich absehbar, dass hier irgendwas passieren muss, dass hier sich so ein Familiendrama anbahnen musste. Und ja, Josefs falsche Anschuldigungen waren sündig, keine Frage. Die Bevorzugung von Jakob war sündig. Die Eifersucht der Brüder war völlig zerstörerisch und all das führte zwangsläufig dazu, dass sie Josef nicht mehr ausstehen konnten, logisch. Und so ist das mit der Sünde. Ihr Lieben, das ist die Sünde, sie macht alles kaputt. Vielleicht fragt man sich als Außenstehender, wenn man diese ganze Geschichte hört, wenn man das liest, ja, wo ist Gott jetzt hier bei den Auserwählten seines Volkes? Also das war ja ausgerechnet diese Familie. Wo ist Gott hier? Gott, wo bist du? Was machst du hier? Wieso greifst du da nicht ein? Und wisst ihr, was ich eigentlich so heftig finde an diesem Bericht ist, wenn wir das jetzt weiterlesen, wir können es vielleicht gar nicht so richtig glauben, aber es ist wirklich so, Gott gießt jetzt Öl ins Feuer. Und zwar in Form von diesen zwei Träumen, die Josef träumt. Er beschreibt das in Vers 5. Josef hatte einen Traum, verkündete ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen: Hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld. Und da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen. Aber eure Garben stellten sich ringsumher, warfen sich vor meiner Garbe nieder. Dieser Traum, bei dem sich die Brüder vor Josef niederbeugen, Was für eine übelste Arroganz in den Augen der Brüder. Josef war fast schon vermutlich über den Traum selber so überrascht. Der konnte das gar nicht einordnen. Aber es war irgendwie so real. Er hat es den Brüdern einfach erzählt. Und natürlich verstanden die Hauptaussage des Traums sofort. Klar, also die Antwort folgt ja, willst du über uns herrschen? Willst du König werden? Also ist bei dir alles noch in Ordnung, Josef? Für die war klar, was ist nur aus unserem kleinen Bruder geworden? Was für ein selbstverherrlichender Mensch, wie aufgeblasen. Diese ganze Bevorzugung tut doch dem Jungen nicht gut. Und es geht ja dann noch weiter, weil er das zweite Mal nochmal träumt. Und das war auch ein Zeichen dafür, dass es irgendwie umso realer war. Im zweiten Traum träumt Josef sogar davon, dass nicht nur seine 11 Brüder kommen, vor ihm niederfallen, sondern sogar noch dazu die Sonne und der Mond. Das war natürlich bildlich gemeint, also sein Vater und seine verstorbene Mutter. Und das war wirklich sowas von eine Nummer zu viel, weil sein Vater ihn sogar daraufhin schimpft. Er tadelt ihn daraufhin, heißt es hier. Und entscheidend ist, dass von den Brüdern uns an dieser Stelle jetzt gar nichts mehr überliefert wird. Es wird uns nicht gesagt, was da jetzt genau kommt. Es scheint auf jeden Fall, als würden die Brüder schweigen. Und wenn wir den Bericht kennen, dann wissen wir, dass dieses Schweigen definitiv nichts Positives war, weil in diesem Augenblick kommen bei den Brüdern Mordgedanken hoch. Die sind so verbittert, dass sie Josef einfach aus dem Weg räumen wollen. Völlig egal. Und im weiteren Verlauf des Kapitels sehen wir das. Sie wollen ihn umbringen. Der Einzige, der sich für ihn einsetzt, ist Ruben. Und er bringt nachher seine Brüder dazu, dass sie ihn verkaufen. Also denen war komplett egal, was aus Josef werden würde. Und Josef kommt dann daraufhin durch, ja wirklich von einem Hoch in ein Tief. Und Josefs Leben, es ist wirklich herausfordernd. Er wird als Sklave verkauft, er kommt unschuldig ins Gefängnis, all das. Und trotzdem bleibt immer noch diese Frage, wo ist Gott in all dem? Warum lässt Gott das zu? Und diese Frage ist auch berechtigt. Das, was so spannend ist an dem Bericht von Josef, ist, dass Gott die ganze Zeit über mit dabei ist. Es wird uns ausdrücklich gesagt, dass Gott bei dieser unbedeutenden Familie im Land Kanaan mitten in ihren ganzen Familiendrama von Anfang an dabei war. In allem, was dort passiert ist, hielt Gott die ganze Zeit seine Hand darüber. Nicht ein einziges Mal war es so, dass Gott dieser Verlauf dieses Berichts außer Kontrolle geraten wäre. Auch wenn es teilweise so aussieht, dieser Satz wird den gesamten Bericht von Josef bis Kapitel 50 und so weiter immer und immer wiederholt. Es heißt immer wieder, dauernd, Gott war aber mit Josef. Gott aber war mit Josef. Gott war mit Josef dabei in allem, was geschah. Also Gott nutzte sogar irgendwie diese Handlungen der Menschen, um nachher seinen Plan auszuführen. Und das ist etwas, das oft so schwer zu begreifen ist für uns, aber das ist das Gewaltige, was uns die Bibel trotzdem zeigt, dass Gottes Wirken sogar inmitten von menschlichem Versagen dabei ist. Weil nichts für ihn zu groß ist, nichts. Nichts und niemand kann Gottes Pläne einfach so durchkreuzen. Kein Mensch und auch nicht der Feind des Menschen. Auf den ersten Blick sieht dieser ganze Bericht von Josef aus wie so eine Verkettung von lauter Katastrophen. Aber trotzdem ist es im Hintergrund irgendwie noch Gottes gnädiges Handeln, sogar in den Details, der aus allem noch etwas Gutes macht. Wisst ihr, auch wenn die Absicht der Brüder Sünde war, Das war so furchtbar, was sie gemacht haben. Das Versagen des Vaters war so groß, es lief so viel schief. Trotzdem war Gott mit da. Er war in jedem Detail, in jedem Traum. Alles war letztlich von Gott am Ende geführt und geleitet. Alles aus Gnade allein. Es geht sogar so weit, dass Josef das später selbst zu seinen Brüdern sagt, in Genesis 45, Vers 7 bis 8. Es heißt hier, aber Gott hat mich, nachdem er sich seinen Brüdern dann offenbart hat, aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Also Gott hat das gebraucht und benutzt, um nachher diese ganze Familie zu retten. Und nun nicht ihr habt mich hierher gesandt, nicht ihr wart das, sondern Gott. Genesis 45, 7 und 8. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Also Gott hatte von Anfang an dieses Ziel, er wollte Josef und seine Familie weiterführen. Und das ist nicht so, dass Gott irgendwie erst auf das Versagen des Menschen reagieren müsste, sondern er weiß schon vorher, was passieren wird. Und er führt sogar das Versagen des Menschen nachher zu seinem Plan. Er nimmt es mit dazu. Und wisst ihr, das entschuldigt den Vater nicht. Auf keinen Fall. Das rechtfertigt keine Sünde. Das entschuldigt auch nicht die Brüder. Es war schrecklich, was sie getan haben. Wisst ihr, die Sünde ist wirklich immer schlimm. Wir sollten auch nicht vergessen, dass Gott uns die Konsequenzen unseres Handelns immer und immer wieder tragen lässt. Bei Jakob war es so, dass er mit seinem sündigen Verhalten den Lieblingssohn für die meiste Zeit seines Sohnes verliert. Wir ernten immer, was wir säen. Wisst ihr, durch dieses Verhalten, die Bevorzugung des Vaters, die setzt ja dieses ganze Drama erst so richtig in Gang. Die Konsequenzen lässt Gott uns wirklich tragen. Und auch die Brüder müssen durch viele Schwierigkeiten im Leben hindurch und Josef leidet ohne Ursache, aber trotzdem ist Gottes Gnade und sein Eingreifen immer noch größer. Gott hat immer die Kontrolle gehabt, er hat ihre Sünde am Schluss zu etwas Gutem gewendet. Wir erfahren das ganz am Ende des Berichts in Genesis 50, Vers 20, da sagt Josef zu seinen Brüdern, das ist ja dieser berühmte Vers. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Gottes Gnade und sein Eingreifen sind so viel größer als alles, was der Mensch je tun kann. Und Gott führt seinen Plan ans Ziel und niemand kann ihn daran hindern. Der amerikanische Prediger, Theologe John MacArthur, er hat einmal gesagt Folgendes: Gott macht seine Pläne, du wandelst darin im Glauben, er braucht weder deine Hilfe, noch braucht er deinen Rat. Gott will nur dein Gehorsam und dein Vertrauen. Wisst ihr, bei Josef sehen wir, dass Gehorsam nicht automatisch Erfolg garantiert. Wir können alles geben, wir können alles für Jesus im Leben geben und trotzdem sind unsere Umstände manchmal alles andere als einfach. Und Josefs Gehorsam endet letztlich in schmerzvollem Leiden. Ich meine, wenn man sich das mal überlegt, er ist ganz, ganz weit weg von diesem versprochenen Land. Er ist weit weg von seiner Familie, einsam, alleine. Es ist auch letztlich keine Heldengeschichte. Das von Josef. Er kehrt nicht irgendwie als der glorreiche Sieger zurück in sein Land lebend. Nein, am Ende kommen seine Knochen zurück ins Land. Das ist das, was passiert. Und das ist die Wahrheit auch für uns Christen, für uns im Leben als Nachfolger von Jesus. Gottes Kinder müssen durch mancherlei, durch einiges an Leid hindurch. Das ist so. 2. Timotheus 3, Vers 12, denn wir müssen durch mancherlei Trübsal ins Reich Gottes eingehen. Und das heißt für uns, dass jedes Kind Gottes, jeder, der zu Jesus Christus gehört, der ihm nachfolgt, immer und immer wieder auch mit Schwierigkeiten im Leben konfrontiert sein wird und immer wieder ist. Es kommen immer wieder diese Krisen auf, manchmal mitten in der Familie. Manchmal sind das große Herausforderungen in der Ehe, oder als Single. Und vielleicht sind das genau die Momente, in denen du dich dann auch fragst, Gott, wo bist du? Gott, wo bist du jetzt gerade in alledem? Wo ist dein Wirken hier, dein Eingreifen? Aber wisst ihr,
das Gewaltige ist, und das ist das, woran die Bibel keinen einzigen Zweifel lässt, ist, dass wir wissen dürfen, dass Gott genau dann da ist. Auch wenn wir es nicht sehen. Seine Gnade und sein Eingreifen sind so viel größer. Er führt seine Kinder zum Ziel und letztlich führt er für seine Kinder alles zum Besten. Und darin lässt die Bibel nicht einen einzigen Zweifel. In Römer 8, Vers 28 sagt Paulus: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und das Beste heißt, dass wir letztlich näher zu ihm kommen. Dass wir Gott näher kommen, dass er die meiste Ehre bekommt, dass er uns immer kostbarer wird, dass wir, es heißt letztlich, dass wir ihn, in ihm den größten Schatz haben. Und wisst ihr, bei Josef war die Zeit im Brunnen, als er von seinen Brüdern dorthin hineingeworfen wurde, die war real. Die Zeit des Verkauftwerdens war real. Die Zeit bei Potiphar und nachher im Gefängnis, die war real. Auch die Probleme in unserer Verwandtschaft, die sind real. Die Probleme aus der Kindheit sind real. Die Probleme mit der Partnerin, mit dem Partner sind real. Aber wisst ihr, dass Gott die ganze Zeit dabei ist, obwohl wir es nicht sehen, auch das ist real. Und er schützt uns, und auch das ist seine Zusage, dass er uns tröstet und uns beisteht und dass ihm nichts außer Kontrolle gerät. Und ich weiß, wenn ich das sage, ich weiß, dass das auch hier unter euch der ein oder andere sitzt, der es enorm schwer hat. Der es so enorm schwer hat, auch vielleicht gewisse Dinge aus der Vergangenheit oder was auch immer anzunehmen, aber ich möchte dich von ganzem Herzen ermutigen, nimm es an aus Gottes Hand. Wisst ihr, Gott steht nicht da und denkt, ach, ist mir doch egal, was da passiert ist. Ist doch egal, reiß dich einfach zusammen, hab dich nicht so. Ich hab's doch eh in der Hand. Nein, Gott hasst alles Schlimme, was passiert ist. Gott hasst die Sünde zutiefst. Und wisst ihr, ich glaube, wir wissen manchmal gar nicht, wie schrecklich die Sünde in Gottes Augen ist, weil sie alles kaputt macht. Und Gott fühlt und er trauert mit unseren Tiefen, mit unserem Elend. Wir haben es heute Morgen gehört im Gebet aus dem Hebräerbrief. Er trauert mit uns, er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Und er hasst alle sündigen Taten, er hasst die Eifersucht der Brüder, er verabscheut die Bevorzugung des Vaters, und Gott wird irgendwann alle Sünde vor ein Gericht bringen. Das hat er versprochen. Er wird für absolute Gerechtigkeit sorgen. Und für diejenigen, die Jesus nicht kennen, die nicht von ihrer Sünde umkehren, für die kommt das Schlimmste erst noch. Die ewige Verlorenheit. In der Gott alle Sünde ausrotten wird, sodass es sie nie wieder geben wird. Aber für alle anderen, für seine Kinder gilt, dass unser Gott so viel größer und so viel mächtiger ist, dass er aus allem etwas tun kann. Und dass er sogar den letzten Dreck nehmen kann, um etwas daraus zu machen. Dass er etwas daraus tun kann, das ihm die Ehre gibt. Und zwar so, dass es einen Sinn ergibt. Sodass es gut ist in seinen Augen, dass es nicht umsonst war, dass es nicht für nichts war. Und das ist der Gott der Bibel, das ist der Gott Jakobs, der Gott Israels. Ihm ist nichts zu groß, und das ist auch unser Gott. Auch wenn wir das nicht immer sehen können, wenn wir es nicht immer verstehen können, aber das ist unser Herr Jesus Christus. Bei dem sehen wir es übrigens noch besser, weil durch die Sünde am Kreuz, durch das größte Versagen von Menschen hat er überhaupt erst diesen Tod am Kreuz auf sich genommen. Durch das sündige Handeln von Menschen wurde Jesus letztlich verraten. Man hat ihm den Prozess gemacht, der Unschuldige. Man hat ihm alles Mögliche angeheftet. Durch Lügen, durch falsche Anschuldigungen hat er aber letztlich den Weg der Rettung geschaffen. Er war der, der dafür unsere Sünde gehangen ist. Für unsere Schuld, für unser Versagen. Und dieser Weg von Jesus war kein Unfall. Das war nicht Plan B, sondern das war von Anfang an das Ziel. Um Gott die noch größere Ehre zu geben. Wisst ihr, genau wie bei Josef wurde unser Herr Jesus Christus von seinen Brüdern gehasst. Die Machthaber, die waren eifersüchtig auf ihn. Und bei Josef gab es noch einen Bruder, der sich für ihn eingesetzt hat, sein Bruder Ruben. Josef hat überlebt. Christus nicht. Bei Jesus war es so, dass niemand die schreiende Menge, die brüllende Menge noch umstimmen konnte, die geschrien hat, weg mit ihm, wir wollen ihn nicht, wir wollen den Barabbas, wir wollen den Mörder, dass er frei wird. Wisst ihr, Jesus wurde grausam getötet, man hat ihn mit diesen übelsten Foltermethoden langsam ermordet, Stück für Stück. Aber Jesus hat das alles für dich getan und für mich. Er hat dabei an uns gedacht. Jesus hat sein Leben für unser ganzes Versagen gegeben. Da, wo wir andere bevorzugen, da, wo wir an unseren Kindern schuldig geworden sind, wo wir in der Ehe versagt haben. Gott hat auch für diejenigen bezahlt, die an uns schuldig wurden, wenn sie denn in Christus Vergebung finden. In ihm ist die Vergebung. In ihm ist letztlich auch die Rettung und in Christus führt Gott alle Dinge zum Besten. Gott ist immer am Werk. Du darfst damit wirklich mit deiner ganzen Seele darauf vertrauen. Und das möchte ich uns heute Morgen nochmal so neu vor Augen führen. Das wünsche ich mir so fest für uns, dass wir uns immer wieder neu mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Vertrauen in die Hand Gottes legen können. Und sagen können, Herr, auch wenn ich die Umstände nicht verstehe, wenn ich das, was gerade zusammenläuft, in meinen Augen ergibt es keinen Sinn, ich will dir trotzdem glauben, ich will dir vertrauen, dass du da bist und dass du es am Ende zum Guten führen wirst. Setz dein Vertrauen auf ihn, auch inmitten dieser herausfordernden Zeiten, die wir erleben. Und das ist letztlich auch der Glaubenskampf, wisst ihr? Das ist der Glaubenskampf, den all unsere Väter, unsere Mütter, unsere Glaubenshelden in der Geschichte der Kirche, in der Geschichte der Gemeinde letztlich gegangen sind und dem sie herausgefordert waren, immer wieder neu zu vertrauen. Aber die Bibel möchte uns von der ersten bis zur letzten Seite zeigen, dass Gott souverän herrscht, dass er die Macht hat, dass ihm nichts entgleitet und dass er seinen Plan bis ans Ziel führt. Er ist seinen Feinden immer voraus. Manchmal noch bevor sie überhaupt handeln können, da hat Gott schon längst seine Wege gebahnt, auch wenn wir die Dinge manchmal nicht einordnen können. Bei Gott ergibt es einen Sinn. Und ich bin wirklich auch davon überzeugt, dass auch viele Dinge bei uns in unserem Leben uns in der Ewigkeit nochmal so richtig erst aufgehen werden. Dinge, die wir dann richtig begreifen können. Und deshalb will ich dir Mut machen, wirf dich auf deinen Herrn. Wirf dich mit deinem ganzen Vertrauen auf ihn. Und leg dich ihm immer wieder neu hin. Ich möchte gerne eine Stille geben, eine Zeit der Stille im Gebet für jeden persönlich. Und ich schließe dann mit Gebet laut ab. unser gnädiger und treuer Vater im Himmel. Lieber Herr Jesus Christus, unser Herr und Heiland, wir wollen dir von ganzem Herzen Danke sagen für dein Wort, was du uns gegeben hast. Herr, du von ganzem Herzen Dank, dass du uns in deinem Wort von der ersten bis zur letzten Seite zeigst, Herr, dass du über allem stehst, über allem thronst, über allem regierst. Und dass du deinen Plan mit einzelnen Menschen und letztlich mit deiner ganzen Schöpfung an ein Ziel führen wirst, so wie du es dir gedacht hast. Und dass du verheißen hast, dass es so kommen wird und dass nicht so niemand deine Pläne durchkreuzen kann. Und Herr, du siehst uns, du siehst jeden Einzelnen von uns in unserem Leben, in dem wir gerade stehen, an dem Punkt, an dem wir gerade stehen. Du siehst uns mit all unseren Sorgen und Nöten. Und wie wir so oft dein Handeln nicht verstehen oder gewisse Dinge in unserem Leben nicht einordnen können. Und ich möchte dich von Herzen für uns alle bitten, Herr, dass du unseren Glauben von ganzem Herzen festmachst in dir. Dass du unser Vertrauen in dir festigst. Dass es nichts durch nichts erschüttert werden kann, Herr. Ich möchte dich von Herzen bitten, dass du uns zeigst, dass du da bist, dass du uns immer wieder neu zur Seite stehst, uns Hoffnung und Trost schenkst und dass du aber auch ja, uns erleben lässt und zeigst, Herr, dass du uns aus tiefsten Nöten auch herausführen kannst, weil du ein mächtiger Gott bist. Dass du Dinge komplett umändern und ja, wandeln kannst zu deiner Ehre. Und um das möchte ich dich um jeden Einzelnen von uns bitten. Schenk uns diesen Glauben, schenk uns das Vertrauen und lass uns erleben, ja, wie du eingreifst. Aber lass uns auch darauf vertrauen auf dich und aus deiner Hand nehmen, Herr, wenn die Wege so sind, wie du sie sagst, wie du sie letztlich führst. Herr, bitte, wir brauchen deine Kraft dazu. Wir können es ohne dich nicht. Amen.